SRF 3.
Kein Totalschaden, aber viele tiefe Dellen. Wie unser Beobachter den G7-Gipfel und das abseitsstehende USA einschätzt. Dazu der Schwerpunkt. Dann keine Steueroasen, außer sie gehören zu uns. Wie die EU Steuertricks von Konzernen mit zweierlei Ellen misst. Das ist das Info 3 heute, das kompakte News-Magazin. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Ja, der G7-Gipfel war ja in Wirklichkeit eher ein G6-plus-1-Gipfel mit den USA als Außenseiter. US-Präsident Donald Trump hat auf jeden Fall vielen Plänen und Hoffnungen eine Absage erteilt, als er sich im sizilianischen Taormina mit den Staats- und Regierungschefs von anderen großen Industrienationen traf. Auch wenn das befürchtete totale Desaster ausblieb, herausgeschaut hat kaum etwas. Aus Taormina, Fredrik Steiger.
Seit Russland aus dem Club der G7 ausgeschlossen wurde, sind die Gipfeltreffen harmonischer geworden. Doch jetzt ist statt Wladimir Putin Donald Trump zum Kreis dazugestoßen. Und das macht es erneut schwierig. Der italienische Ministerpräsident und Gastgeber Paolo Gentiloni drückte es so aus.
Il G7 di Taormina ha ospitato una discussione vera. In questo caso la discussione è stata più autentica che altre volte.
Es habe hier in Taormina authentischere Diskussionen gegeben als früher. Bei den sicherheitspolitischen Themen funktionierte der Schulterschluss zwar einigermaßen. Eine Antiterrorvereinbarung wurde unterzeichnet. Sie sieht Vorschriften für Internetfirmen zur Eindämmung der islamistischen Propaganda vor. Und Russland werden neue Sanktionen angedroht, falls es in der Ukraine-Krise nicht kooperiert. Auch in Sachen Nordkorea, Syrien und dem Inselkonflikt in Ostasien ist man sich einig. In allerletzter Minute gab es dann auch noch eine Annäherung in der Frage des Freihandels. Der US-Präsident lenkte ein, wenigstens ein bisschen, so dass in der Schlusserklärung nun wieder dem Protektionismus der Kampf angesagt wird. Allerdings, die Formulierungen von Taormina sind unverbindlicher als jene vor einem Jahr in Japan. Ein Rückschritt also, wenn auch kein so großer wie befürchtet. Keinerlei Einigkeit gab es hingegen bei drei anderen zentralen Themen. Weder wurde ein Milliardenplan zugunsten Afrikas verabschiedet, noch beschlossen die G7, die Migration auch als Chance zu betrachten. Trump assoziiert Zuwanderer nur mit Terrorismus und will sich gegen deren Kommen stemmen. Und gescheitert sind die übrigen sechs, den siebten, also Trump, beim Klimaschutz zu bekehren, damit er nicht das UNO-Klimaabkommen von Paris kündigt. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel.
Sehr schwierig, um nicht zu sagen sehr unzufriedenstellend, ist die gesamte Diskussion über das Thema Klima gewesen.
Immerhin wurde vermieden, das frühere Bekenntnis gegen die Erderwärmung Washington zuliebe zu verwässern. Ergebnis: 6 der 7 stehen weiter voll hinter dem Pariser Abkommen, gehen allerdings, etwa in der Finanzierungsfrage, auch nicht darüber hinaus. Die USA bleiben außen vor, brauchen, wie es im Kommuniqué heißt, noch Bedenkzeit. Zumindest etwas optimistisch äußert sich einzig Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.
J'ai pour ma part noté sa capacité d'écoute et sa volonté de progresser avec nous et je crois que c'est l'un des vrais acquis de ce G7.
Trump habe zugehört. Und er traue ihm zu, in der Klimafrage künftig doch noch den Weg mit den übrigen 6 Staaten zu gehen. Insgesamt also etwas Licht, aber auch viel Schatten auf diesem ersten G7-Gipfel mit Donald Trump.
Wenig Licht, viel Schatten, so also die Bilanz. Schauen wir uns das noch genauer an. Manche haben ein totales Desaster erwartet an diesem G7-Gipfel. Ich habe vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Fredrik Steiger gesprochen und ihn gefragt, kann man es so gesehen als gutes Zeichen werten, dass es eben auch Licht und nicht nur Schatten gab?
Man kann das so sehen, aber es ist halt schon bloß ein minimaler Erfolg und man muss sich die Frage stellen, gibt es diese westliche Wertegemeinschaft, von der wir immer geredet haben, tatsächlich noch oder ist diese Wertegemeinschaft in einigen Punkten brüchig geworden? Und bezeichnend ist auch, dass das Schlussdokument, das die G7 heute unterzeichnet haben, lediglich 6 Seiten umfasst. Frühere Schlussdokumente bei früheren Gipfeln, die umfassen oft 30, 40 oder mehr Seiten. Natürlich kommt es nicht nur auf die Länge drauf an, es ist schon auch wichtig, was drinsteht. Aber ein Stück weit ist es schon besorgniserregend, dass der Konsens, dass die gemeinsame Basis doch sehr schmal geworden ist.
So schaut offenbar die Realität aus. Die Amerikaner nur halb im Boot, statt G7 eine Art G6+1. Wie schlimm ist das für die G7 und ihren Einfluss auf das Weltgeschehen?
Ich denke, es ist ein sehr negatives Signal, nicht zuletzt an die Adresse all der Autokraten in der Welt. Denn dieses Signal von Taormina, das wird wahrgenommen werden in Moskau, in Peking, aber selbst in Teheran, in Damaskus oder in Pyongyang. Und wir wissen ja, dass der Westen generell weltpolitisch tendenziell allmählich an Einfluss, an Bedeutung verliert. Und das heißt damit natürlich auch unsere Werte wie Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, unsere Ziele wie Umweltschutz. Und wenn man sich nun noch uneinig zeigt, wenn der Westen nun noch gespalten auftritt, dann bringt er insgesamt noch weniger Gewicht auf die Waagschale.
Und auf den einzelnen Politikfeldern, Stichwort etwa Migration oder Freihandel oder Klima, wie groß ist da der Flurschaden?
Ich denke, beim Klimathema könnte er sehr groß sein. Nun muss man abwarten. Donald Trump hat angekündigt, er wolle nächste Woche entscheiden, ob die Vereinigten Staaten das Pariser Umwelt- oder Klimaabkommen aufkündigen würden oder nicht. Wenn die USA drinbleiben, dann ist die Lage nicht ganz so dramatisch. Wenn sie aber tatsächlich austreten sollten, dann ist es schlimm. Denn Klimaschutz ist ja nicht einfach ein interessantes Thema, sondern es ist ein überlebenswichtiges Thema. Es braucht dort Fortschritte. Bei den anderen Themen, Migration beispielsweise, Welthandel, da wurde vor allem eine Chance vertan. Und man muss sich natürlich da fragen, wer soll denn da überhaupt noch auf Fortschritte hinwirken, wenn schon die 7 führenden und reichen westlichen Länder sich nicht einig sind und mit gutem Beispiel vorangehen.
Das waren Einschätzungen von Fredrik Steiger. Er war am G7-Gipfel in Sizilien. In die Nachrichtenredaktion. Lange Schlangen und genervte Passagiere zuhauf, die gibt es heute in London. Die Flughäfen der britischen Hauptstadt sind kein guter Ort zum Verreisen. Warum, Kevin Garnes?
Der Grund ist eine Computerpanne bei der Fluggesellschaft British Airways. Sie strich darum sämtliche Abflüge ab den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick. Das gilt vorerst bis 19 Uhr unserer Zeit. Reisende wurden aufgerufen, gar nicht erst an die Flughäfen zu kommen. Die Terminals seien voll. Schon am Vormittag gab es wegen der Computerprobleme erhebliche Verspätungen. Die Störungen sind besonders folgenreich, weil in Großbritannien am Montag ein Feiertag ist und darum viele Leute verreisen. Die Ursache der Störung ist noch nicht bekannt. British Airways schließt einen Cyberangriff aber aus. In Großbritannien verschwinden die bewaffneten Soldaten ab Montag weitgehend wieder von den Straßen. Sie waren seit dem Bombenanschlag von Manchester Anfang Woche im Einsatz. Die Behörden haben die offizielle Terrorwarnstufe für das Land wieder herabgesetzt, von kritisch auf ernst. Das gab Premierministerin Theresa May bekannt. Die tiefere Warnstufe bedeutet, die Behörden glauben nicht mehr, dass ein zweiter Anschlag unmittelbar bevorsteht. Allerdings gelten weitere Terrorangriffe als hochwahrscheinlich. In den letzten 4 Tagen sind im Mittelmeer rund 6.600 Flüchtlinge gerettet worden. Allein gestern und heute habe es 12 Einsätze gegeben, teilt die italienische Küstenwache mit. Die meisten Flüchtlingsboote seien von Libyen aus in Richtung Italien aufgebrochen. Mindestens 12 Menschen überlebten die Überfahrt nicht. Der Schweizer Sprinter Alex Wilson hat einen neuen Schweizer Rekord über 100 Meter aufgestellt. Der Basler brauchte im deutschen Weinheim 10,11 Sekunden. Damit hat er seine eigene nationale Bestmarke um eine Hundertstelsekunde unterboten. Wilson hat sich mit seinem Lauf zudem für die WM qualifiziert, im August in London. Auch außerhalb des Tessins hat es heute den ersten Hitzetag des Jahres gegeben. Laut SRF Meteo stieg die Temperatur beispielsweise in Sitten und Visp über die 30-Grad-Marke. Die Meteorologen gehen davon aus, dass es noch in anderen Ortschaften bis zum Abend über 30 Grad heiß werden könnte, so zum Beispiel in Basel oder in Delsberg. Damit zur Wettervorhersage. Heute Abend gibt es über den westlichen Bergen und dem Jura vereinzelte lokale Gewitter. Morgen Abend generell über den Bergen. Ansonsten ist es auch morgen bis am Abend meist sonnig, über weiten Teilen des Mittellands sogar wieder wolkenlos. Morgen gibt es Höchstwerte um 30 Grad, im Wallis bis 32 Grad. Im Süden hat es morgen früh vorübergehend wieder etwas dickere Wolken.
Info 3 Abend.
Die Steuertricks der Großkonzerne. Sie sind den EU-Ländern schon lange ein Dorn im Auge. Man müsse Steueroasen austrocknen, die Konzerne zur Rechenschaft ziehen, sagen die Politiker. Aber jetzt hat das Nachrichtenmagazin Der Spiegel Steuertricks in den eigenen Gefilden aufgedeckt, im EU-Land Malta. Und die öffentliche und politische Empörung hält sich plötzlich in Grenzen. Kein Zufall, sagt Investigativjournalist Jörg Schmidt vom Spiegel. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann hat mit ihm gesprochen.
Die Entrüstung war groß, als vor gut einem Jahr die Panama Papers an die Öffentlichkeit kamen. Sie zeigten, wie Firmen aus aller Welt im großen Stil Gelder vor dem Fiskus verstecken können, im Steuerparadies Panama, aber auch anderswo. Nun also die Malta-Files. Erneut ist ein Datenleck der Ursprung der Informationen. An Tausende von Dokumenten kam so das Nachrichtenmagazin Spiegel, zusammen mit Partnern eines internationalen Recherchenetzwerks. Die Daten lassen tief blicken ins System, mit dem Konzerne auf der Mittelmeerinsel Malta Steuern sparen. Der Journalist Jörg Schmidt ist Koordinator investigativ beim Spiegel. Er wundert sich nicht, dass diesmal die große Welle der Empörung ausblieb.
Es zeigt sich einfach, dass wir weltweit ein Netz von Steuerschlupflöchern haben, denen sich große Konzerne gerne bedienen und die Politik auch nicht gerne stopft, eben genau um ihren jeweiligen Industrien, ihren jeweiligen Unternehmen eine Möglichkeit zu geben, im globalen Welthandel, ich sag mal, Waffengleichheit zu haben.
Gleich lange Spieße für die Konzerne im internationalen Wettbewerb. Das sei also das Motiv dafür, nur zurückhaltend zu reagieren. Dazu komme mit Blick auf das EU-Mitglied Malta ein zweiter Punkt, meint der Spiegel-Journalist. Die Regierungen der anderen EU-Staaten würden bewusst ein Auge zudrücken.
Solidargemeinschaft. Und offensichtlich hat man unter Solidarität lange Jahre auch verstanden, man muss einfach einem Land wie Malta die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen.
Tatsächlich ist der Industriesektor auf Malta überschaubar. Und außer ein wenig Tourismus und Landwirtschaft hat der Kleinstaat wenig Einnahmequellen, abgesehen von den Finanzdienstleistungen, die er für ausländische Konzerne erbringt. Der Trick dabei ist simpel und im Prinzip auch legal. Firmen verschieben Gewinne beispielsweise aus Patenten zu maltesischen Tochtergesellschaften. Zwar verlangt Malta in einem ersten Schritt happige 35% Steuern, doch die Konzerne können in einem zweiten Schritt diese Steuern größtenteils zurückverlangen vom maltesischen Fiskus. Es bleiben rund 5% Steuern für Malta, und um die ist die maltesische Regierung offenbar froh. Angesichts der Zurückhaltung, mit der die EU bislang auf die jüngsten Enthüllungen reagiert hat, ist eine Eskalation im Fall Malta unwahrscheinlich. Die Malta-Files sind kein so großer Skandal wie die Panama Papers. Aber sie zeigen exemplarisch auf, dass auch innerhalb Europas das Steuersparen für Konzerne weiterhin bestens funktioniert.
Info 3 berichtet knapp und klar. Im Studio heute Yvonne Lambricker und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.